Good evening and welcome. We are coming to you live from India Gate. Continuing protests.
Wir berichten live vom Platz vor dem India Gate. Die Proteste gegen die Vergewaltigung einer 23-Jährigen in einem Bus in Delhi dauern an. Die Menschen sind hier wütend. Diese Wut sehen wir auch in anderen Teilen des Landes.
Dezember 2012 in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Jeden Tag treffen sich tausende wütende Frauen und auch Männer aus der Mittelschicht, um zu demonstrieren.
Es ist das erste Mal, dass wir eine derartige öffentliche Wut über ein Verbrechen erleben. Und so viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, das muss sich ändern.
Das Gesetz ist sehr gut, aber es geht nicht um das Gesetz oder um die Todesstrafe. Wir sollten dafür sorgen, dass Frauen auf der Straße sicher sind. Wir sind hier, um für diese Sicherheit zu kämpfen und für unsere Freiheit.
Selbst in der Hauptstadt sind wir nicht sicher, nicht einmal tagsüber. Mädchen werden permanent belästigt. Die Männer glauben, wir seien ihr Eigentum.
Zwei Wochen nach der Vergewaltigung starb die Studentin an ihren Verletzungen. Ihr Tod rückte die Rechte der Frauen ins öffentliche Bewusstsein. Die Proteste breiteten sich von der Hauptstadt über das ganze Land aus. Seither gehen die Menschen bei jedem neu bekannt werdenden Verbrechen gegen Frauen oder Mädchen auf die Straße. Immer mehr Inderinnen und auch Inder sind sich einig. Es muss endlich Schluss sein mit der Gewalt gegen Frauen.
Tote Mädchen brauchen keine Mitgift. Gewalt gegen Frauen in Indien. Ein Feature von Katharina Nicolait.
Das Dorf Kalapati im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Auch hier haben sich Frauen zu einem Protestzug zusammengeschlossen. Von Trommeln begleitet ziehen sie durch die schmalen Gassen, die von einstöckigen, bunt getünchten Hütten gesäumt sind. Vor sich tragen sie Schilder.
Hier steht, schützt die Rechte der Frauen. Das ist für die Bildung von Frauen. Dieses, lasst uns die Mädchen beschützen. Lasst uns die Tradition verändern. Und Schluss mit der Mitgift.
Ganz vorne in der ersten Reihe läuft Pandiamal Tangamalai. An der einen Hand hält sie ihre 7-jährige Tochter. Die andere streckt sie zur Faust geballt in die Luft. Eigentlich würde die Hand eines 4 Jahre alten Mädchens darin liegen.
Bei der Geburt meines zweiten Kindes wurde ich ohnmächtig. Es war eine Tochter. Als ich wieder erwachte, hatte meine Schwiegermutter sie schon weggenommen und vergiftet.
Pandiamal Tangamalai ist 27 Jahre alt und höchstens 1,50 Meter groß. Ihr fröhlich rot leuchtender Sari steht im Kontrast zu ihrem ernsten Gesicht und dem streng geflochtenen schwarzen Zopf. Die bunten Glasreifen an ihrem Arm klimpern leise, als sie sich über die Augen wischt. Schon vor der Geburt hatte die Schwiegermutter angekündigt, das Baby zu töten, wenn es ein Mädchen sein sollte. Sie flößte der Neugeborenen die dickflüssige, hochgiftige Milch einer überall in der Gegend wachsenden Pflanze ein. Ein paar Tropfen davon reichen, um ein Baby zu töten.
Als ich schwanger war, streichelte ich immer meinen Bauch und stellte mir vor, wie es sein würde, es in den Armen zu halten. Wie würde es aussehen? Aber man hat mir nicht einmal erlaubt, ihr Gesicht zu sehen. Ich denke an jedem Tag, in jedem Moment an mein Kind. Sie haben sie hier im Hof vergraben. Ich komme ständig an der Stelle vorbei und muss jedes Mal an sie denken.
Die Dolmetscherin ringt mit den Tränen und Pandiamal schaut für einen Moment durch die offene Türe auf den Hof. Dort liegt unter einer Palme eine einzelne, frische, rosafarbene Blüte. Was bringt eine Großmutter dazu, ihre Enkelin zu töten? Pandiamals Schwiegermutter ist nicht bereit, darüber zu sprechen. Wie die meisten anderen Großmütter auch. Nur Peshyama hält das Schweigen nicht länger aus. Der 60-Jährigen fällt es sichtlich schwer, öffentlich zuzugeben, was sie getan hat.
Meine Tochter hat 4 Mädchen geboren. Das letzte davon habe ich getötet. Es tut mir entsetzlich leid. Aber ich sah damals keinen anderen Ausweg.
Für Peshyama ist dieses Geständnis eine Art öffentliche Sühne. Sie ist die Einzige im Dorf, die spricht. Auch die Geburtshelferinnen, die bei vielen der Tötungen geholfen haben, verlieren darüber kein Wort. Peshyama versucht zu erklären, warum sie das Baby tötete.
Als das 4. Kind auch ein Mädchen war, weigerte sich ihr Mann, es zu sehen. Er sagte, er käme erst zurück zu ihr, wenn das Kind tot sei. Wir sind arm, wir haben kein Geld. Wie sollen wir es uns leisten, so viele Mädchen großzuziehen? Wir könnten die Mitgift niemals bezahlen.
Die Frauen des Dorfes haben sich im Schatten eines großen Baumes versammelt. Es dürften an die 100 sein, die hier zusammengekommen sind. Wie viele von ihnen haben eine Tochter verloren? Etwa ein Drittel der Frauen streckt die Hände hoch. Die Tötung neugeborener Mädchen ist seltener geworden. Heute lassen viele Familien stattdessen eine Ultraschalluntersuchung machen und treiben das Baby ab, wenn es weiblich ist.
Dr. Ranjana Kumari sitzt in ihrem klimatisierten Büro hinter einem riesigen, über und über mit Papierstapeln bedeckten Schreibtisch. Die Wand hinter ihr ist voll mit Urkunden und im Regal stehen jede Menge Pokale und Statuen. Es sind Auszeichnungen für ihren seit 30 Jahren geführten Kampf für Frauenrechte. In ihrem Sari aus Seidentaft ist sie eine elegante und vornehme Dame, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Indiens bekannteste Frauenrechtlerin führt nicht nur eine eigene Frauenhilfsorganisation, sondern wurde auch als Beraterin ins Ministerium für Frauen und Kinder berufen. In den gezielten Abtreibungen sieht Ranjana Kumari nicht nur persönliche Tragödien, sondern auch ein immer größer werdendes gesellschaftliches Problem.
Das hat zu einem großen Ungleichgewicht der Geschlechter geführt. In der Altersgruppe von 0 bis 6 kommen 914 Mädchen auf 1000 Jungs. Das sind die Zahlen von 2011. Es wird immer schlimmer. Der indischen Bevölkerung fehlen Millionen Mädchen.
Eine halbe Million Mädchen werden jedes Jahr allein in Indien abgetrieben, nur weil sie Mädchen sind. Das ist kein rein indisches Phänomen, sondern überall in Asien und darüber hinaus zu beobachten. Erste Erhebungen aus dem Kosovo und Montenegro zeigen, dass die gezielte Abtreibung von Mädchen inzwischen sogar in Europa angekommen ist. Doch in Asien ist es besonders schlimm. Dort fehlen insgesamt 163 Millionen Mädchen und Frauen. Besonders in China tun viele Eltern alles dafür, dass das eine erlaubte Kind ein Stammhalter wird. Mancherorts kommen 2 Jungen auf ein Mädchen. Nur wer gut ausgebildet ist, gut verdient und dazu gut aussieht, findet auf dem heimischen Heiratsmarkt eine Frau. Müsste sich die Lage der Frauen nicht verbessern, wenn es weniger von ihnen gibt? Müssten sie nicht auf Händen getragen werden? Das Gegenteil ist der Fall. Frauen werden zur Handelsware. Die übrig gebliebenen chinesischen Junggesellen kaufen ihre Frauen in Vietnam, Kambodscha oder Laos. Auch in Indien gibt es diese Handelswege für Bräute.
Wir sehen, dass Bräute aus verschiedenen Teilen Indiens nach Haryana und in den Punjab verkauft werden. Denn dort gibt es nicht genug Mädchen, um die Söhne zu verheiraten. Diese Frauen kennen weder die Kultur noch das Essen dort. Sie sprechen auch die Sprache nicht und sind so besonders schutzlos.
Im Bundesstaat Punjab kamen bei der letzten Zählung nur noch 775 neugeborene Mädchen auf 1000 Jungen. Von dort wird auch über Fälle berichtet, in denen sich Familien nur eine Frau für ihre 4 oder 5 Söhne leisten können und ein Mädchen für mehrere Brüder kaufen. Die Männer mit dem niedrigsten Status werden überhaupt keine Frau bekommen. Die Folge: Zunahme von Zwangsprostitution und Vergewaltigungen.
And also when less women are there, there is bound to be more sexual violence because, you know, you see less and less women and men become more aggressive.
Wenn es weniger Frauen gibt, dann nimmt die sexuelle Gewalt zu. Die Männer werden immer aggressiver.
So certainly there is going to be a worse situation if we don't reverse this whole process.
Die Situation wird sich weiter verschlimmern, wenn wir die Entwicklung nicht aufhalten.
Es gibt viele Gründe, aus denen Familien in Indien keine Mädchen haben wollen. Einer der wichtigsten ist die Mitgift.
You know, you have to give, spend so much money in, to the extent that initially when these abortion clinics started this job.
Man muss dafür sehr viel Geld ausgeben.
They used to advertise, spend 5,000 today, save 5 lakhs tomorrow.
Als die ersten Abtreibungskliniken ihre Arbeit aufnahmen, warben sie sogar damit, gib heute 500 Rupien aus und spare morgen 500.000.
You know, so kill this fetus, so you don't have to spend money for marriage.
Also, töte diesen Fötus, dann sparst du das Geld für die Hochzeit.
Mitgiftzahlungen sind in Indien seit 1961 verboten. Doch das Gesetz hat nichts verändert. Im Gegenteil. Die Mitgiftsforderungen werden immer höher. Seine Tochter zu verheiraten ist in Indien eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Die Familie des Bräutigams verlangt eine schier endlose Liste an Geschenken von den Brauteltern. Sofas, Kühlschränke, Klimaanlagen und Motorroller, dazu Gold und Bargeld. Üblich ist ein Gegenwert von 3 bis 4 Jahresgehältern des Brautvaters.
All diese Dinge sind Bedingung für eine Heirat. Wenn sie nicht wie versprochen überreicht werden und das Geld nicht bezahlt wird, dann wird das Mädchen nach der Hochzeit dafür verantwortlich gemacht und gequält. In extremen Fällen verliert sie wegen eines Autos oder eines Motorrollers ihr Leben. Jeden Tag lesen wir in den Zeitungen von explodierten Kerosinkochern, die eine Frau verbrannt oder das Leben gekostet haben. Tatsächlich sind das keine Unfälle, sondern Morde an Frauen.
Hey, you continue. Mahalakshmi.
Das Behandlungszentrum von Agni Raksha. Auf einfachen Holzbänken sitzen dicht gedrängt Frauen. Alle tragen Verbände. Gezielte Verbrennungen von Ehefrauen sind besonders in den ärmeren Schichten weit verbreitet. Trotzdem ist dies in ganz Indien das einzige Hilfsangebot für mittellose Frauen. Finanziert wird die Arbeit unter anderem über die Deutsche Kindernothilfe. In den 7 Jahren seines Bestehens wurden bei Agni Raksha rund 3000 Frauen behandelt.
Sie sind alle Opfer und bleiben etwa 6 bis 7 Monate bei uns. Wir haben hier nicht viel Platz. Sie hatte ihre Operation vor ungefähr einem Monat.
She was not able to open her mouth, so she's just had her surgery and now she's able to open wide.
Sie konnte ihren Mund nicht mehr öffnen.
She's already smiling then.
Jetzt kann sie sogar wieder lächeln. Sie könnte mit ihr sprechen, wenn sie fertig verbunden ist.
Ein paar Minuten später kehrt Pavitra Muniswami in den schlichten Krankensaal zurück, in dem sie zusammen mit 25 anderen jungen Frauen untergebracht ist. Ihr Hals steckt in einer Krause und statt eines Saris trägt sie ein weites Männerhemd. Eng anliegende Kleidung zu tragen, wird für sie noch lange sehr schmerzhaft sein.
Wir haben einen kleinen Kerosinkocher. Den hat er über mir ausgeleert und mich dann angezündet.
For me, little bit stomach and chest, neck. Hands both also.
Mein Bauch, meine Brust, mein Hals und beide Hände sind verbrannt.
Pavitra ist 20 Jahre alt. Mit 17 wurde sie verheiratet. Doch ihre Familie schaffte es in den 3 Jahren der Ehe nicht, die versprochene Mitgift aufzubringen. Immer wieder gab es deshalb Streit. Eines Abends, als ihr Mann betrunken war,
eskalierte die Situation.
Er sagte, du kannst hier nicht einfach so weiterleben, aber du kannst sterben. Dann überschüttete er mich mit Kerosin. Leute wie mein Mann sollten hart bestraft werden. Ich habe ihn angezeigt, doch die Polizei hat wenig unternommen. Er kam dafür 2 Monate in Untersuchungshaft. Aber jetzt ist er wieder frei. Ich kann nicht über ihn nachdenken. Ich muss jetzt an mich denken und wieder gesund werden. Erst dann kann ich mich darum kümmern.
Pavitra ist eine von nur 2 Frauen, die ihren Mann angezeigt haben. In keinem der insgesamt 3000 Fälle, die bei Agni Raksha behandelt wurden, wurden die Täter verurteilt. Pavitra hat noch Glück gehabt. Ihre Verbrennungen sind vergleichsweise leicht. Manche der Frauen sind so entsetzlich entstellt, dass es ein Wunder ist, dass sie überlebten. Die Organisation wurde 1999 von den Schwestern Chitra Dhananjay und Prema Dhanraj gegründet. Prema erlitt als Kind bei einem echten Unfall in der Küche Verbrennung im Gesicht. Es dauerte viele Jahre, bis alle notwendigen Operationen durchgeführt waren. Heute ist sie selber plastische Chirurgin und führt die Operation bei Agni Raksha durch. Im Interview möchte sie nichts sagen. Lieber überlässt sie das Reden ihrer Schwester Chitra.
Meistens ist es einfach Gewalt. Wir haben auch Mitgiftfälle. Aber die Frauen haben Angst, darüber zu reden. Viele Frauen bekommen keine Söhne, das ist ein weiteres Problem. Ihre Ehemänner und Schwiegerfamilien wollen deshalb lieber eine andere Frau.
Echte Unfälle sind bei Agni Raksha die Ausnahme. Selbstmordversuche von Frauen, die ihr Leben einfach nicht mehr ertrugen, schon wesentlich häufiger. Kerosin findet sich in so ziemlich jedem einfachen indischen Haushalt und ist schnell als Waffe oder vermeintliche Erlösung zur Hand. Die Chirurgin von Agni Raksha rekonstruiert die Gesichtszüge und transplantiert Haut, sodass sich die Wunden schließen können. Zurück bleibt ein wüstes Narbengewebe, das die meist jungen Frauen für den Rest ihres Lebens zeichnet. Wie ist solch eine extreme Gewalt gegen Frauen möglich? Diese Frage stelle ich immer wieder und keine der Antworten kann es wirklich verständlich machen. Chitra Dhananjay versucht eine Erklärung.
Die Frustration ist riesig. Die Männer haben keinen richtigen Job oder sind arbeitslos. Und sie denken, dass die Frauen ihnen in allem gehorchen müssen. Das liegt daran, dass Männer in unserer Kultur mehr gelten als Frauen. Auch wenn sie nicht arbeiten, fühlen sie sich überlegen und verlangen Unterwerfung.
Jungen wachsen in Indien von Anfang an in dem Bewusstsein auf, wichtiger zu sein als ihre Schwestern. Vor allem in hinduistischen Familien gibt es eine ganze Reihe von Traditionen, die Männer über Frauen und Söhne über Töchter stellen.
Es gibt so viele Bräuche, bei denen Söhne wichtig sind. Zum Beispiel kann der Familienname nur über einen Sohn weitergetragen werden. Deswegen wünschen sich viele einen Stammhalter. Besitz wird nur an Söhne und nicht an Töchter vererbt.
Property is given to male children. It's not given to female children by the family. We have customary practices like giving, performing the last rite.
Und dann gibt es noch den letzten Ritus. Nach dem Tode der Eltern muss ein Sohn das Feuer am Scheiterhaufen entzünden.
Die Frauenrechtlerin Ranjana Kumari aus Delhi kämpft seit 30 Jahren dafür, dass Gesetze zugunsten von Frauen geändert werden und stößt dabei auf sehr viel Widerstand. Die über Jahrhunderte überlieferten Verhaltensmuster zu verändern, ist schwierig. Und dann müssen die Eltern ja auch noch an ihre eigene Zukunft denken.
Wer kümmert sich um die Eltern, wenn sie alt sind? Die Tradition verbietet es den Mädchen. Eltern würden nur im äußersten Notfall in das Haus ihrer Tochter ziehen. Das geht so weit, dass sie in den Dörfern nicht einmal ein Glas Wasser oder Nahrung von ihrer Tochter annehmen, wenn sie verheiratet ist. Denn das Konzept ist, dass die Tochter in die Ehe weggegeben, verschenkt wird. Und wie kann man von jemandem, den man verschenkt hat, etwas annehmen.
Ein Mädchen großzuziehen ist wie den Garten des Nachbarn zu pflegen, lautet ein bekanntes indisches Sprichwort. Man selber hat von einem Mädchen später nichts und konsequenterweise wird deshalb in eine Tochter weniger investiert als in einen Jungen. Mädchen bekommen oft weniger zu essen und man wartet länger, bis man sie zum Arzt bringt. Die Vereinten Nationen erklären 2012 Indien zum weltweit gefährlichsten Ort für Mädchen. Bis zu ihrem 5. Lebensjahr, so eine neue UN-Studie, ist ihre Sterblichkeitsrate 75% höher als die von Jungen.
Geld für die Ausbildung seiner Tochter auszugeben, wird nicht als Investition gesehen, sondern als Geldverschwendung, denn sie wird das Haus verlassen. Warum also sollte man Geld für ihre Bildung ausgeben? Es ist ja der Sohn, der sich später um einen kümmert.
Wenn die Frauen dann später aus welchem Grund auch immer ohne Ehemann dastehen, haben sie schlechte Karten. Dies ist einer der Gründe, warum Frauen von gewalttätigen Männern in Indien sich eher umbringen, anstatt sich scheiden zu lassen. Traditionell untersteht eine Frau in Indien als Tochter ihrem Vater, als Ehefrau ihrem Mann. Ohne Mann ist ihr Leben kaum etwas wert. Von einer Witwe wurde lange erwartet, dass sie Sati begeht, den Freitod auf dem Scheiterhaufen an der Seite des Leichnams ihres Mannes. Die britischen Kolonialherren verboten die Witwenverbrennung 1830. Der letzte Sati-Fall wurde 1953 dokumentiert. Doch auch heute noch haben es Witwen in Indien sehr schwer.
Udaipur im nordindischen Rajasthan. 25 Frauen sitzen im Schatten eines Gebäudes im Schneidersitz auf dem blanken Boden. Sie haben einen großen Kreis gebildet. Seba Bai faltet die Hände vor ihrem Gesicht und beugt sich zu ihrer Nachbarin hinüber, die wiederum den Gruß weiterreicht. Die Gruppe trifft sich jede Woche, um ihre Probleme zu besprechen.
Als mein Mann starb, hatte ich unglaublich viele Schwierigkeiten. Die Familie meines Mannes wollte mich nicht mehr aus dem Haus lassen, weil eine Witwe nicht ausgehen darf. Ein Cousin behauptete, Anrecht auf das Land meines Mannes zu haben und wollte mich aus dem Dorf vertreiben. Manchmal kam er nachts an mein Bett und bedrohte mich mit einem Messer.
Seba Bai wurde mit 16 Jahren verheiratet und war noch keine 20, als sie mit 2 kleinen Kindern am Sari-Zipfel Witwe wurde. Sie lebt in einem kleinen Dorf in Rajasthan. Wie alt sie heute ist, weiß sie nicht genau. Sie schätzt sich auf 38 Jahre. Doch ihr Gesicht zeigt so viele Sorgenfalten, dass man sie für wesentlich älter halten könnte.
Eine Witwe hat als alleinstehende Frau niemanden, der sie beschützt. Jeder kann mit ihr machen, was er will, und die Männer glauben, wir seien für sie verfügbar und behandeln uns entsprechend.
Was sie da vorsichtig umschreibt, sind sexuelle Belästigungen, denen junge Witwen permanent ausgesetzt sind. An dem Tag, an dem ihr Mann stirbt, verliert eine Frau der Tradition nach einen Großteil ihrer Rechte. Farbenfrohe Kleider und Armreifen gelten als unangemessen. Manchmal muss sie sich den Kopf kahl scheren lassen. Sie darf kein Fleisch mehr essen und es wird erwartet, dass sie den Rest ihres Lebens damit zubringt, zu beten. Oft werden die Witwen auf die Straße gesetzt und müssen zusehen, wie sie überleben. Etwa 8% der weiblichen indischen Bevölkerung sind Witwen. 40 Millionen Frauen, denen ihre Rechte vorenthalten werden. Das liegt nicht an den indischen Gesetzen. Die lesen sich so, wie man es in einer Demokratie erwarten darf. Es sind die Traditionen und die allgegenwärtige Vorherrschaft der Männer, die die Frauen unterdrücken. Doch wenn sich diese Millionen unterdrückten Frauen zusammenschließen, können sie viel erreichen. In Rajasthan haben sich inzwischen über 300 Witwengruppen gegründet, in denen die Frauen gemeinsam für ihre Rechte kämpfen und nach Lösungen für ihre Probleme suchen. Seba Bai, ist die Vorsitzende in ihrem Dorf.
Diese Treffen geben uns viel Kraft, denn plötzlich sind wir nicht mehr alleine. Ich habe den Cousin meines Mannes angezeigt und gemeinsam haben wir die Polizei so lange belagert, bis sie mit ihm gesprochen haben. Jetzt lässt er mich in Ruhe.
Es gibt unzählige Frauenprojekte in Indien. Mikrokreditprogramme, Schulförderung für Mädchen, Alphabetisierungs- und Nähkurse für erwachsene Frauen, Aufklärung über Rechte, Gesetzesinitiativen. Das ist nicht neu. Die erste Frauenhilfsorganisation wurde 1934 von einer politischen Wegbegleiterin Gandhis gegründet. Wie viele Gruppen und Projekte es sind, lässt sich nicht beziffern. Auf dem Papier wurde viel erreicht. Es gibt viele gute Gesetze in Indien, die Frauen schützen. Die Verheiratung von minderjährigen Mädchen ist verboten. Ebenso die Mitgift. Es ist nicht nur strafbar, ein Mädchen wegen seines Geschlechts abzutreiben, sondern auch die Geschlechtsbestimmung ist verboten. Doch all diese Gesetze sind nutzlos, wenn Richter die patriarchalischen Strukturen völlig in Ordnung finden, Prozesse über viele Jahre verschleppt werden und der größte Teil der Bevölkerung keinen Zugang zur Justiz hat. Um Gerechtigkeit zu bekommen, müssen Frauen in Indien ihre Sache selber in die Hand nehmen. Und das tun sie auch.
Das Städtchen Parda im Bundesstaat Gujarat. In Sichtweite der örtlichen Polizeistation sitzen, wie jeden Dienstag, 15 Frauen im Kreis auf einer Decke. Heute hören sie ein junges Mädchen an, das in ihrer Mitte sitzt. Sie erzählt, dass ihr Mann viel trinke, sie regelmäßig schlage und sie sich deshalb von ihm scheiden lassen wolle. Yassi Parmar wiegt den Kopf und macht sich Notizen. Fälle häuslicher Gewalt hört sie ständig. Nach einer UN-Studie werden rund ein Drittel der Ehefrauen von ihren Männern körperlich misshandelt. Erst seit 2005 gibt es ein Gesetz, das häusliche Gewalt unter Strafe stellt.
Wir haben hier jede Art von familienrechtlichen Streitigkeiten. Häusliche Gewalt, Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder, Ehebruch, Unterhaltsfragen, sexuelle Belästigung. Die Frauen kommen mit diesen Fällen zu uns, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, sie vorzutragen und Gerechtigkeit zu bekommen. Wir entscheiden hier schnell und es kostet kaum etwas.
Was aussieht wie ein großer Plausch, ist in Wahrheit eine Gerichtsverhandlung. Die 15 Frauen sind Richterinnen und Yassi Parmar ihre Vorsitzende. Obwohl sie wie alle anderen auf dem Boden sitzt, wirkt sie in ihrem indigoblauen Sari und ihrer aufrechten Haltung, als säße sie auf einem Podest. Weil die 42-Jährige die einzige der Richterinnen ist, die lesen und schreiben kann, ist Yassi Parmar auch die Protokollführerin. Jeder kann hierher kommen und seinen Fall öffentlich machen. Die Richterinnen laden die Gegenseite vor, beim dritten Mal per Einschreiben. Wer dann immer noch nicht zur Verhandlung erscheint, muss mit Besuch rechnen.
Wir fahren in das entsprechende Dorf und fordern den Beklagten auf zu kommen. Das wirkt, denn wenn alle Nachbarn im Dorf mitbekommen, wessen er beschuldigt wird, entsteht ein ziemlicher Druck, die Angelegenheit zu klären. Sonst verliert er für immer sein Gesicht und kann nicht mehr in seinem Dorf wohnen bleiben.
Rund um die Frauen hat sich eine kleine Menschenmenge versammelt. Es sind hauptsächlich Männer, die der Verhandlung folgen. Genauso ist es gedacht.
Wir nutzen immer öffentliche Plätze. Das ist eine Strategie. Von hier kann man die Polizeistation sehen, eine Behörde, das Gericht. Und hier tagt auch das Frauengericht. Wir haben diesen Platz gewählt, weil hier viele Leute zuhören und so das Thema Gewalt in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das hat eine größere Wirkung, weil wir gleichzeitig viele Leute erziehen können.
Indira Pathak von der Frauenrechtsgruppe WIKALP hat 1996 das Gericht von und für Frauen, vor dem übrigens auch Männer klagen dürfen, ins Leben gerufen. Die 53-Jährige wäre mit ihren kurzen grauen Haaren und in der praktischen Männerkleidung überall auf der Welt als Feministin zu erkennen. Sie wurde als Sozialarbeiterin in die Dörfer geschickt und sah, dass es den Frauen vor allem an einem fehlt. An einer Instanz, an die sie sich bei Problemen wenden können. Gerichte kommen dafür nicht in Frage, denn indische Richter sehen häusliche Gewalt als Privatsache an.
Sie denken, wo ist das Problem? Und zitieren eines unserer Sprichwörter. Es braucht immer zwei Töpfe zum Klappern. Jener familiäre Konflikte werden auf die leichte Schulter genommen. Die Richter denken, dass das nichts ist, was öffentlich diskutiert oder vor Gericht verhandelt werden müsste.
In aller Regel bemühen sich die Frauen darum, einen Kompromiss auszuhandeln, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Der Druck der Dorfgemeinschaft sorgt dafür, dass er eingehalten wird. Aber es werden auch Strafen verhängt.
Das Gericht kann entscheiden, dass einem Mann öffentlich der Schnauzbart abrasiert wird. Und das ist eine so große Schande, dass sie dann lange ihr Haus nicht verlassen, weil sie das Gefühl haben, von der Gemeinschaft verstoßen worden zu sein. Diese öffentliche Erniedrigung ist eine sehr harte Strafe, die den Männern deutlich zeigt, dass ihr Verhalten nicht akzeptabel ist.
Die Frauen sind weder Juristinnen, noch haben sie einen offiziellen Auftrag. Doch Vikalp hat geschickt eine alte, allseits akzeptierte Tradition aufgegriffen. Schiedsgerichte durch Ältestengruppen sind in Indien verbreitet und ihre Entscheidungen werden von den Dorfgemeinschaften anerkannt. Normalerweise bestehen sie allerdings nur aus Männern. Frauen trauen sich gar nicht erst, dort Klage zu erheben. Vor dem Frauengericht ist das etwas anderes. Und die Urteile, die die Richterinnen sprechen, sind fundiert.
Zu Beginn haben wir sie einen Monat lang geschult. Es waren Anwälte und Frauenrechtlerinnen da, die mit ihnen alle für Frauen relevanten Gesetze durchgingen. Es gibt 8 bis 10 Rechtsgebiete, in denen sie sich sehr gut auskennen. Weil diese Frauen Analphabetinnen sind, machen wir alle 6 Monate Auffrischungskurse, in denen wir alles wiederholen, sodass sie wirklich mit dem Gesetz vertraut sind.
Den Beklagten, die sich damit rausreden wollen, dieses oder jenes sei doch gar nicht strafbar, hauen diese einfachen Frauen die entsprechenden Gesetze um die Ohren und scheuen auch keine Diskussion mit untätigen Polizisten oder Anwälten. Die meisten ihrer ausgehandelten Kompromisse werden sogar gerichtlich bestätigt.
Wir gehen zu den Familiengerichten, legen ihnen die Verträge vor und sagen, schau, das ist schon erledigt. Um der Distriktregierung beweisen zu können, dass sie sich um solche Fälle kümmern, setzen sie ihren Stempel drunter. So werden aus Vereinbarungen offizielle Schriftstücke.
Die Klägerin Tejal Vajna ist 17 Jahre alt und hat zur Unterstützung ihre Mutter mitgebracht. Tejal selber sagt nicht viel und blickt meistens schüchtern zu Boden. Sie hat sich zum 2. Mal innerhalb weniger Wochen vor den Schlägen ihres Mannes zu ihrer Mutter geflüchtet und überlässt das Reden so weit als möglich ihr.
Beim 1. Mal kam die Familie und hat sie mit Gewalt von mir weggeholt. Ihr Mann hat sie wieder geschlagen. Und sie haben mir ins Gesicht gesagt, wenn du sie nicht zu uns zurückschickst, bringen wir sie um. Aber wie kann ich sie unter diesen Umständen zurückschicken? Wir wollen eine Scheidung.
Gangaben und ihre Tochter sind bereits zum 2. Mal hier. Doch Tejals Mann ist wieder nicht zur Verhandlung erschienen. Er hat die Richterinnen wissen lassen, dass er erst in eine Scheidung einwilligen wird, wenn die umgerechnet 500 Euro, die er für die Hochzeitsfeier ausgegeben hat, zurückgezahlt werden.
Ihr Mann gehört zu der Unterkaste der Patels, bei denen sehr viele Mädchen abgetrieben werden. Deshalb müssen sie die Bräute für ihre Söhne in niedrigeren Kasten suchen.
Die Mutter war zunächst froh, als sie für ihre Tochter das Angebot bekam, einen deutlich reicheren Mann aus einer höheren Kaste zu heiraten. Er verlangte keine Mitgift, sondern übernahm sogar die Kosten für die Hochzeit.
Aber jetzt glaubt er könne alles mit ihr machen, weil er ja schließlich bezahlt hat. Und er respektiert sie nicht, weil sie aus einer niedrigeren Kaste kommt als er.
Die Richterinnen nehmen das Nichterscheinen des Mannes vor dem Frauengericht gelassen hin. Und ihre Vorsitzende Yassi Parmar klingt fast so, als nehme sie die Herausforderung gerne an.
Wenn er nächste Woche wieder nicht kommt, dann fahren wir in sein Dorf und sprechen dort mit allen Leuten über sein Verhalten, so lange, bis er bereit ist, die Sache mit uns zu erörtern. Im Übrigen fordern wir nicht nur die Scheidung, sondern auch Unterhalt für das Mädchen.
Vor einem offiziellen Gericht, mit einem Richter, der ganz sicher auch aus einer höheren Kaste käme, hätte Tejal kaum eine Chance, aus der gewalttätigen Ehe zu entfliehen. Ganz abgesehen davon, dass sie sich die Gerichtsgebühren und einen Anwalt niemals hätte leisten können. Vor dem Frauengericht zahlt sie nur einen Unkostenbeitrag und weiß ihre Sache in wohlwollenden Händen. Wie sich allerdings das Frauengericht, dem die staatliche Unterstützung weggebrochen ist, in Zukunft finanzieren wird, ist eine Frage, auf die keine der Richterinnen eine Antwort hat.
Wer die Frauen stärken will, darf die Männer nicht außen vor lassen. Jungen wachsen mit der Vorstellung auf, dass eine Frau die Sklavin ihres Mannes ist, so wie es in religiösen Texten der Hindus steht.
Udaipur in Rajasthan. Im Innenhof eines einfachen Backsteingebäudes sitzen 30 junge Männer zwischen 16 und 24 Jahren auf Decken im Schneidersitz in einem Kreis. Alle hören gespannt und aufmerksam der einzigen Frau in der Runde zu. Die Seminarleiterin erzählt etwas, das für alle Teilnehmer ein völlig neuer Gedanke ist. Frauen und Männer haben die gleichen Rechte. Die jungen Männer werden aufgefordert, darüber nachzudenken, ob sie selber schon einmal eine Frau ungerecht behandelt haben, weil sie sich überlegen fühlten. Einer nach dem anderen legt ein Geständnis ab. Ich schreie meine Mutter an, wenn sie nicht mein Lieblingsessen kocht. Ich habe meine Schwester geschlagen, als sie nicht aufräumte. Ich helfe meiner Mutter nicht, wenn sie mich darum bittet, weil ich finde, dass meine Schwester das machen muss.
Meine Schwester darf zum Beispiel nicht mit mir und unserem Vater essen, sondern isst in der Küche, wenn sie uns fertig bedient hat.
Hatwanta Ram ist ein hochgewachsener, schmaler 20-Jähriger. Er trägt eine Stoffhose und ein gestreiftes Hemd. Beides ist ordentlich gebügelt. Eine Aufgabe seiner Schwägerin. Je länger Hatwanta darüber nachdenkt, wie Frauen in seiner eigenen Familie benachteiligt werden, desto mehr fällt ihm ein.
Wir gingen in dieselbe Klasse, aber als sie irgendwann nicht so gute Noten hatte, wurde sie sofort aus der Schule genommen, während ich Nachhilfe bekam.
Usha Chaudhary von der indischen Organisation Vikalp Sanstan nickt zufrieden im Hintergrund. Sie ist 35 Jahre alt, trägt Hosen, einen ausgeleierten Pullover und kurze Haare. Wenn sie nicht gerade das Seminar leitet, organisiert sie am Handy den nächsten Workshop. Für die Jungs muss sie wie ein Wesen von einem anderen Stern wirken. Für Usha Chaudhary ist es ein erster Erfolg des Seminars, dass den jungen Männern überhaupt auffällt, wie ungerecht ihre Schwestern behandelt werden.
Bevor sie zu uns kommen, realisieren sie das gar nicht. Sie denken, alles sei in bester Ordnung und sie verhielten sich richtig. Sie denken einfach nicht darüber nach.
Um unter den jungen Männern ein Bewusstsein für die Ungleichbehandlung zu schaffen, schickt die Organisation Vikalp Sanstan Sozialarbeiter in die Schulen und lädt fast jedes Wochenende Interessierte zu Workshops ein. Es gibt auch Seminare für Mädchen, doch der Fokus liegt auf den Jungs. Nur die Frauen über ihre Rechte aufzuklären, hält Usha Chaudhary für gefährlich.
Wenn die Frauen dann ihre Rechte einfordern, wehren sich die Männer, weil sie sagen, diese Aktivistinnen machen uns nur Ärger, die Frauen sind gegen uns. Es ist wichtig, mit beiden zu arbeiten. Sie müssen verstehen, dass Frauen dieselben Bürgerrechte haben, genauso Menschen sind, dass ihr Wohlergehen auch für sie wichtig ist. Nur wenn sie das realisieren, wird es Gleichberechtigung geben.
Die zu dem Workshop eingeladenen jungen Männer besuchen allesamt höhere Schulen, Colleges oder Universitäten. Doch keiner von ihnen hat eine Schwester, die über die gesetzliche Schulpflicht von 8 Jahren hinaus unterrichtet wurde. Usha Chaudharis Eröffnungsfragen sind immer dieselben. Was für eine Frau wollen Sie einmal heiraten? Schön und gebildet soll sie sein, lautet die einstimmige Antwort. Und was für Ehemänner werden Ihre Schwestern wohl einmal bekommen?
Sind sie erst mal sprachlos. Nach ein paar Minuten Stille sagen sie, unsere Schwestern werden wohl ungebildete Männer heiraten, die viel Alkohol trinken. In ihren Familien wird es Gewalt geben, viele Schläge. Die Gesellschaft sagt dann, oh, was für ein Unglück. Aber das ist nun mal Gottes Wille. Und ich sage ihnen, es ist nicht Gottes Wille, kein Unglück. Es liegt an eurer Familie und ihr gehört dazu. Also übernehmt Verantwortung.
Hatvantan Ram ist sichtlich beeindruckt von dem Workshop und sehr nachdenklich.
Alles, was ich über den Umgang von Männern mit Frauen wusste, habe ich zu Hause gelernt. Erst hier bei Vikalp Sanstan habe ich verstanden, dass mein Vater meine Mutter nicht richtig behandelt, wenn er sie anschreit, weil ihm das Essen nicht schmeckt oder seine Kleidung nicht in Ordnung ist. Und das werde ich meinem Vater sagen. Wenn nötig, immer und immer wieder.
Und auch er selber will etwas tun.
Ich habe beschlossen, dass ich meiner kleinen Schwester beim Lernen helfe und meinen Eltern gegenüber darauf bestehen werde, dass sie einen Schulabschluss machen darf. Wir sind alle gleich. Nieder mit der Gewalt gegen Frauen. Bildung für die Mädchen.
Zum Abschluss des Workshops singen die 30 jungen Männer gemeinsam geradezu inbrünstig ein Lied für mehr Gleichberechtigung. Es ist für sie das erste Mal, dass sie etwas unter der Federführung einer Frau tun. Aber es klingt ehrlich, wenn sie Usha Chaudhary nachsingen: Lasst uns mit den Traditionen brechen, die Frauen unterdrücken. Wenn wir uns ändern, wird sich die Welt verändern. Zurück im Dorf Kalapati, im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Die Einwohner Kalapatis haben sich auf dem Dorfplatz versammelt und schauen gebannt dem Straßentheater einer Laienschauspielgruppe zu. Die Geschichte, die da erzählt wird, kennen sie alle aus ihren eigenen Familien oder der Nachbarschaft. Ein zweites Mädchen wurde geboren. Und Vater und Schwiegermutter wollen es umbringen, weil sie nicht noch einer Tochter die Mitgift bezahlen können. Gerade als dem Baby das Gift eingeflößt werden soll, kommt eine Frauengruppe dazu.
Jetzt erklären sie dem Mann, welche staatlichen Hilfen es gibt
und er akzeptiert das Baby.
Daisy Dolovinci lehnt sich zufrieden in ihrem Stuhl zurück.
Die Regierung hat einen Fonds für Mädchen, über den jede Familie umgerechnet 550 Euro für ihre beiden Töchter erhält. Voraussetzung ist, dass sich die Eltern nach der Geburt der zweiten Tochter sterilisieren lassen. Dieses Geld bekommen die Eltern nicht in die Hände, sondern es wird bei der Bank angelegt. Wenn die Töchter 18 werden, kann damit entweder eine Ausbildung oder die Heirat bezahlt werden.
Dass es solche Hilfen gibt und wie man sie beantragt, weiß in den Dörfern niemand. Um es bekannt zu machen, hat Daisy Dolovinci sich nicht nur dieses Theaterstück ausgedacht. Sie ist die Gründerin der Hilfsorganisation Association for Rural Development, die in 150 Dörfern rund um die südindische Stadt Madurai gegen die Tötung und Abtreibung von Mädchen kämpft.
For every 3 male children, there is only 1 female child.
Auf 3 Jungen kommt ein Mädchen. So sah es in den Dörfern aus, bevor wir angefangen haben, dort zu arbeiten.
Now we are able to promote the equal male-female ratio.
In den meisten Dörfern ist es uns gelungen, das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen auszugleichen. Jetzt konzentrieren wir uns auf 30 neue Dörfer, in denen das noch erreicht werden muss.
Daisy Dolovinci hat sich immer eine Tochter gewünscht und stattdessen einen Sohn bekommen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie es nicht ertragen konnte, zu sehen, dass rund um sie herum Mädchen getötet werden. Seit sie 1993 mit ihrer Arbeit begann, konnten mehr als 8000 Mädchen gerettet werden. Das ist mehr als ein Leben pro Tag. Finanziert wird ihre Arbeit von der Anderi-Hilfe in Bonn. Gemeinsam wollen sie in den kommenden Jahren in 100 weiteren Dörfern aktiv werden. Dort, wo Mädchen die geringsten Überlebenschancen haben.
Zu Beginn gründen wir immer eine Vorschule für Mädchen. Vielen ist gar nicht klar, was für ein Potenzial Mädchen haben. Wenn den Eltern erst einmal bewusst ist, zu welcher Leistung auch Mädchen fähig sind, möchten sie eher Töchter haben. Wir haben viele Frauen gesehen, deren Töchter getötet wurden, die geweint haben, als ihnen klar wurde, welches Potenzial in den Mädchen steckt.
Es sind diese Mütter, die anfangen zu kämpfen. Geschult und begleitet von der Hilfsorganisation schließen sie sich in Gruppen zusammen, informieren ihre Nachbarn über staatliche Hilfen, die Strafbarkeit von Geschlechtsbestimmung und Abtreibung. Sie veranstalten Demonstrationszüge durch die Dörfer, drohen Vätern und Schwiegermüttern für den Fall später Fehlgeburten und unerklärlicher Tode von Mädchen mit der Polizei.
Welcome the audience.
Diese Trommeln verkünden keinen Protest, sondern Freude. Die Frauengruppe des Dorfes Kalapati feiert die Geburt von Pandiamals dritter Tochter. In einem langen Zug ziehen sie zu ihrer Hütte und überreichen Geschenke, die der Familie die Geburt eines Mädchens versüßen sollen. 2 Ziegen und 2 Kokospalmsetzlinge. Unter dem Jubel der Gruppe streift eine der Frauen dem Baby ein Kleidchen und klimpernde Armreifen über.
Sie singen, lasst uns zusammenkommen und eine Lösung für das Problem finden. Lasst uns damit aufhören, die Mädchen zu töten. Ihr wisst nicht, was in den Mädchen steckt.
Dieser Kampfgeist ist überall bei den Frauen in Indien zu spüren, seit im Dezember 2012 in Delhi eine junge Studentin vergewaltigt, gefoltert und ermordet wurde.
Wir nennen sie Nirbhaya. Das bedeutet furchtlos. Und sie war furchtlos. Wenn früher irgendwas geschah, kamen die Leute zu mir und fragten, was haben Sie dazu zu sagen? Was machten Sie und Ihre Gruppe jetzt dagegen? Heute kommt die Antwort aus der Gesellschaft, von den jungen Leuten, die Frauengruppen beitreten. Was wir hier sehen, ist der Beginn einer Veränderung. Denn die jungen Leute stehen auf und protestieren.
Die Frauenrechtlerin Ranjana Kumari hat lange darauf gewartet, dass die Frauen in Indien anfangen, sich gegen die Gewalt zu wehren.
Die Reaktionen auf den Fall der Furchtlosen zeigen, dass die Menschen in unserem Land zutiefst empört sind über das Versagen unseres Gesellschaftssystems. Sie sind empört darüber, dass Gesetze nicht angewendet werden, darüber, wie die Polizei Frauen behandelt und wie die Justiz mit Frauen umgeht. Ich denke, dass sich aus dieser Empörung heraus unsere Gesellschaft verbessern wird.
Delhi im September 2013. Die Gerichtsurteile gegen die Vergewaltiger und Mörder der Furchtlosen wurden verkündet.
Jetzt ist es entschieden. Alle vier Verurteilten erhalten die Todesstrafe. Als das verkündet wurde, gab es laute Jubelschreie. Hier sind viele Demonstranten zusammengekommen.
Nicht nur die hohen Strafen sind ein Erfolg des Protests. Allein die Tatsache, dass es nicht einmal 9 Monate nach der Tat zu Verurteilungen kam, ist ein ungeheurer Fortschritt. Bislang dauerten solche Prozesse mindestens 8 Jahre.
Aber der öffentlich abgegebene Kommentar des Verteidigers zeigt, wie tief das Land in Fragen der Frauenrechte gespalten ist.
Warum halten die Leute ihre Töchter nicht besser unter Kontrolle? Ich würde meine Tochter bei lebendigem Leib verbrennen, wenn sie vorehelichen Sex hätte und nachts mit ihrem Freund unterwegs wäre.
So I feel very hopeful about the future.
Ich blicke mit viel Hoffnung in die Zukunft.
But traditional societies take generations to change.
Aber traditionelle Gesellschaften brauchen Generationen, um sich zu verändern. Wir wollen diese Veränderung beschleunigen.
Let's see how soon we reach there.
Mal sehen, wie schnell uns das gelingt.
Tote Mädchen brauchen keine Mitgift. Gewalt gegen Frauen in Indien. Ein Feature von Katharina Nicolait. Es sprachen Nina Petri und Tom Jacobs sowie Larissa Breitbach, Konstanze Krämer, Esther Hausmann, Judith Jakob, Fabian Sattler, Ulrike Schwab und Franz-Jürgen Zigelski. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Simon Kampanz. Regie Matthias Kapohl, Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.